Wie sieht denn eure Schaluppe so aus? Kannst du die uns vielleicht ein bisschen beschreiben?
Ja, gerne. Ich werde auch, glaube ich, gleich meine erste Erfahrung mit der Schaluppe selbst so ein bisschen teilen. Ich war am Entenwetter Café, es war ein sonniger Tag und habe so ein bisschen aufs Wasser geschaut und dann am Horizont ein nicht zuordner- oder zuordnerbares Objekt gesehen, was immer näher kam und irgendwie immer bunter und immer schöner wurde. Und am Ende stand dann die Schaluppe vor mir. Und die Schaluppe ist so 15 Meter lang, 5 Meter breit, hat zwei Stockwerke, sehr viele Holzelemente, Schaukeln, Hängematten. Und als ich dann rausgegangen bin, ist mir dann erst so richtig bewusst geworden, was das für ein Ort ist. Wir haben, ja, wie schon gesagt, verschiedene Orte, wo man sich hinsetzen kann, eine Fläche für ja, verschiedenste Veranstaltungsmöglichkeiten. Also man kann tanzen, Kino, Konzerte. Und das Ganze ist so ein bisschen auf zwei ja, Rohre gebaut und sind alte Ölpipelines. Und ja, die Frage ist, ob man so eine kleine Führung macht. Also wenn man auf die Schaluppe selbst drauf geht, wir haben so ein kleines Klohäuschen mit einer Komposttoilette. Das Geländer ist aus so einem ganz individuellen Holz gebaut. Das ist eine Anfertigung, so ein Abschlussprojekt von einer Meisterprüfung. Viele Seile und ja, auch sehr bunt gemacht. Also wir haben auch verschiedene Objekte auf der Schaluppe, sei es jetzt irgendwie eine kleine Bar, was dann von einem Künstler designt wurde, in so Maritim-Design. Also so eine Mischung aus do-it-yourself, aber trotzdem auch sehr professionell und robust gebaut. Und auf dem Oberdeck, wenn man so raufgeht, da hat man dann den Steuerstand, wo dann auch so die ganze nautische Technik ist und so ein paar Chillmöglichkeiten, sei es Sitz, Decke oder eine Bank, wo man dann auch einfach oben liegen kann und sich von der Sonne so ein bisschen berieseln lassen kann.
Ja, das klingt echt sehr, sehr schön. Ja, wirklich. Ich kann mir richtig vorstellen, wie du da am Ufer saßt und dann ist das Ding auf dich zugefahren, dass man da erstmal große Augen macht. Wie ist das Projekt denn entstanden?
Ich glaube, es gibt so verschiedene Momente, wo dann aus der Idee der finale Startschuss gekommen ist. Ich glaube, dass so die richtigen Menschen am richtigen Ort in der richtigen Zeit waren, weil wir sehr viel Know-how aus dem Freundeskreis dann generiert haben. Und ich sage auch immer, wir als Schaluppencrew könnten eine kleine Stadt machen, weil wir so viele verschiedene unterschiedliche Kompetenzen haben. Und dann ging es eigentlich auch direkt los mit Planung, Design, Startkapital. Wir haben mit Flohmarktaktionen über privates Geld und einer großen Crowdfunding und auch Sponsoring, die das Projekt toll fanden, ja, alle Ressourcen, die wir benötigt haben, um dieses Projekt zu starten, zusammengekriegt. Und haben dann angefangen zu bauen auf einem Bauplatz im Hamburger Hafen. Und dann wurde sehr viel geschweißt, gesägt. Ich glaube, es ist viel Schweiß und Blut geflossen. Und immer wenn ich mit Menschen spreche, die auch bei der Bauphase dabei waren, dann kommen immer so ganz große, leuchtende Augen. Und ja, es waren einfach viele Menschen, die so richtig Bock hatten darauf. Und als wir dann erstmal auf dem Wasser waren, haben wir das Projekt immer weiterentwickelt. Also wir haben dann die Spenden, die wir bekommen haben, immer wieder in das Projekt investiert. Haben dann irgendwie eine neue Soundanlage, noch weitere nautische Geschichten hinzugepackt. Irgendwann haben wir dann neue Motoren kaufen können. Wir haben jetzt ein neues Geländer. Also wir versuchen immer alles ja letztendlich weiterzubauen. Und alle Menschen aus der Crew machen das ehrenamtlich und ist auch rein spendenfinanziert. Wir machen das für die Sache sozusagen. Und das, ja, ich sag mal, das Kapital, was wir dann sozusagen haben, sind dann eigentlich die schönen Zeiten und die Liebe, die wir dann halt eben zurückgeben wollen.
Oh, richtig schön gesagt auch. Und ja, toll, dass da so ein Drive entstanden ist und dass da so viele Menschen aktiv sind. Das hat ja dann wirklich einen krassen Mehrwert auch, so ein Projekt. Wir haben uns dann noch so gefragt, welche Vor- und Nachteile denn das Wasser oder Gewässer als Freiraum bietet. Also die Entscheidung muss ja irgendwann getroffen worden sein, eben das Wasser dafür zu nutzen.
Also eines der Hauptgründe ist auch die Zugänglichkeit, weil in Hamburg, wenn man aufs Wasser möchte, das ist sehr beschränkt. Also meistens kann man das durch diese Barkassenfahrten machen, die natürlich sehr kommerziell geprägt sind, wo auch der Zug oder der Zugang sehr hoch ist, im Sinne von so eine Hafenrundfahrt kostet halt eben auch richtig Geld. Oder man braucht ein eigenes Boot, also es ist halt eben sehr viel mit Geld verbunden, was natürlich für einige Menschen nicht so realisierbar ist. Das andere ist halt eben auch, wie kommt man überhaupt dahin? Also beim eigenen Boot braucht man einen Führerschein, eine begrenzte Anzahl, es gibt andere Herausforderungen, Infrastruktur, so Witterung, da gibt es ganz viele Komponenten. Und der Vorteil ist, dass man auch die Umwelt erstmal auch anders wahrnimmt. Also ganz viele Menschen, wenn sie jetzt an der Elbe spazieren gehen, haben halt eben immer diese gleiche Perspektive. So, und wenn man aber auf einmal auf der anderen Seite in der Mitte steht und die Landseite sieht, dann hat man auf einmal eine ganz andere Wahrnehmung von der Umgebung und hat auf einmal ein Thema an sich zu besprechen. Und auch wenn man jetzt auf der Schaluppe ist, also der Ort an sich ist halt eben so besonders, dass es eigentlich darüber zu sprechen und durch die neuen Perspektiven auch nochmal neue Impulse halt eben zu bekommen. Und man erlebt etwas und das verbindet, glaube ich, auch auf eine Art und Weise und regt dann auch wieder nochmal an, Dinge anders zu sehen oder einfach mal so raus aus dieser klassischen Landperspektive zu kommen.
Ja, also dieser Perspektivwechsel, das ist natürlich für alle Menschen, die schon mal auf dem Wasser unterwegs waren, sei es auch auf dem Kanu oder so, sieht die Stadt plötzlich immer komplett anders aus. Und man entdeckt Orte, wo man gefühlt schon tausendmal vorbeigelaufen ist, aber nie so wahrgenommen hat. Immer faszinierend.
Und Orte, wo man sonst gar nicht hinkommt. Also gerade so diese Seitenkanäle und alte Lagerstätten, die dann irgendwie auf so Asparuhr in Holzpfeilern aufgebaut ist. Da merkt man erst so, das sind ja spannende Anlagen. Also das ist einfach, wenn wir unterwegs sind, entdecken wir auch meistens immer wieder neue Dinge und auch die Natur. Sei es jetzt andere Vögel, die man normalerweise nicht sieht, weil deren Brutstätten dann halt eben mehr auf dem Wasser sind. Also es ist, glaube ich, ein bunter Blumenstrauß von verschiedenen neuen Erlebnissen.
Wir haben ja schon ein bisschen drüber geredet, dass man ja diese Räume dann, die eigentlich ja nur, wenn man monetär irgendwie die Mittel hat, zugänglich sind. Und dann braucht es dann halt eben so Initiativen und Kollektive, die dann so Projekte aufziehen, um ja das so ein bisschen niedrigschwelliger möglich zu machen. Das ist ja dann auch so ein Kampf für Freiräume, der sich daraus entwickelt, eben auch auf dem Wasser. Wie wichtig findest du, dass man auch auf dem Wasser so die Freiräume verteidigen sollte?
Also der Kampf um den Freiraum auf dem Wasser ist genauso wichtig wie auf dem Land. In einigen Bereichen vielleicht sogar noch ein bisschen wichtiger, weil also beide Situationen an Land und auch am Wasser sind möglich, also Möglichkeiten, wo Neues ausgetestet werden kann, entweder um etwas zu teilen, also sei es jetzt Erlebnis, Wissen, Kulturveranstaltung, aber halt eben auch neue Konzepte, wie halt eben so eine Schaluppe. Und die Frage halt eben auch, wie gehen wir mit so anderen Herausforderungen um? Wie zum Beispiel so steigende Mieten. Welche Möglichkeiten haben wir? Können wir dann irgendwann, sag mal, auf Wasser aufweichen, um so Wohnungsnotstand auszugleichen? Und ja, das andere ist dann, welche Hürden hat man auf dem Wasser, anders als auf dem Land, und braucht man dafür auch andere Hilfsmittel? Hatte ich eben schon angerissen, wenn wir jetzt über das Wasser sprechen, wir können ja jetzt nicht tauchen und schwimmen und haben Kiemen. Wir brauchen halt eben Hilfsmittel. Wir brauchen ein Boot, Pontons, ein Hausboot oder halt eben auch Flöße. Aber oftmals, und ganz besonders in Hamburg, scheitert das dann eigentlich am Zugang. Ganz besonders, wenn dann so wirtschaftliche Interessen mit hinzukommen und die wirtschaftliche Nutzung von Wasserflächen. Und gerade in Hamburg als eine Hafenstadt ist es eine Herausforderung, sage ich mal, weil die Stadt natürlich sehr starke Wirtschaftsinteressen verfolgt. Da geht es dann nicht nur um die Nutzung der Wasserflächen an sich, sondern halt eben auch um den Zugang drumherum. Also wir haben halt eben Containerterminals in Hamburg, Logistikbetriebe und so weiter und so fort. Und weil das natürlich sehr starke Wirtschaftsinteressen sind, ist dieser Zugang zur Elbe und Kanäle halt eben extrem stark reguliert und extrem limitiert. Also fast alle Zugänge zum Wasser gehören der Stadt, beziehungsweise einer Behörde, die von der Stadt sozusagen reguliert wird. Das ist die Hamburg Port Authority. Und ich sehe da auf jeden Fall eine extrem starke Priorisierung vom Senat. Ganz am Anfang stehen auf jeden Fall die wirtschaftlichen Interessen. Und mit ein bisschen Glück, wenn man ganz viel blättert, dann auf der letzten Seite ganz weit unten unter so einer richtig dicken Staubschicht, vielleicht auch die Kultur. Und das finde ich persönlich, und ich glaube, das teilen auch viele andere, eine Misskalkulation. Denn so eine Stadt von Hamburg, die lebt von Kultur, Subkulturen und Freiräumen. Und das ist oftmals dann leider ein Konflikt. Ist ja oft so der Fall. Ja. Kultur und wirtschaftliche Interessen, da crasht es meistens sehr, sehr schnell.
Ja, vor allem, wenn es ein bisschen in Richtung Subkultur geht, natürlich jetzt nicht die großen Institutionen. Ja, spannend auf jeden Fall. Cool, dass ihr euch da so euch einsetzt in die Richtung. Wie ist es denn dann, also wenn ja da so viel auch reguliert ist und so weiter, wie frei kann man sich denn dann überhaupt bewegen? Also du hast jetzt schon beschrieben, vor allem die Zugänge sind das große Problem. Also wenn es darum geht, an Land oder eben aufs Boot zu gehen, so. Gibt es da noch andere Regulierungen auf dem Wasser, wo ihr öfter mal an Grenzen stößt oder wo ihr auch merkt, oh, da haben wir jetzt besonders viel Möglichkeiten?
Also an der Stelle ist auch mal die Frage, wie öffentlich ist Wasser wirklich? Also man kann ja nicht zum Beispiel sagen, ich kaufe jetzt irgendwie ein Quadratmeter Elbe. Das funktioniert ja halt eben nicht. Und uns ist halt eben auch grundsätzlich bewusst, dass auf dem Wasser andere Anforderungen wie auf dem Land halt eben bestehen. Wir haben vom allerersten Tag an wirklich die nautischen und sicherheitsrelevanten Anforderungen sehr ernst genommen, weil wir da auch so einen sehr hohen Anspruch haben und wir gehen auch über diesen Anspruch hinaus. Also beispielsweise unsere Rumpfstärke ist stärker als die, die vorgeschrieben ist. Wir haben extrem hohe Sicherheitskonzepte, die auch über den Standard hinausgehen. Wir sind alle geschult, wir kennen das Floß. Also wir haben sehr viel Erfahrung und verfolgen halt eben ja auch rein kulturelle Interessen. Warum sage ich das? Weil wir recht schnell am Anfang von behördlicher Seite immer wieder uns vorgeworfen wurde, dass wir ein anderes, ja ich sag mal, Handeln betreiben. Und wir wurden auch häufig kontrolliert von der Wasserschutzpolizei, kann aber dazu sagen, dass am Ende da auch nichts anderes dabei herausgekommen ist und da vielleicht ja das eine oder andere ausgelegt wurde, um uns da so ein bisschen Hürden noch weiter in den Weg zu stellen, einfach weil Kultur oder so ein Kulturort halt eben vielleicht nicht in das Bild von einer stark wirtschaftlich geprägten Elbe reinpasst. Und wir sind aber auch weiter am Ball geblieben und haben uns weiterentwickelt, einfach auch, weil wir selbst diesen hohen Anspruch haben. Und letztes Jahr sind wir zu KLP gefahren, nach Neudalchau. Und da kam die Wasserschutzpolizei und hat uns kontrolliert. Das wurde begleitet von einem NDR-Filmteam. Und da haben wir so eine Auszeichnung mit Sternchen bekommen. Und wurde gesagt, dass wir wirklich sehr vorbildlich sind. Und ich glaube, dass viele aus der Crew diesen Report, sage ich mal, in einer imaginären Hall of Fame Schaluppe bei sich hängen haben, weil das einfach nochmal so die wirklich klare Bestätigung sind, dass wir das wirklich gut machen und alle regulieren oder alle Anforderungen auf dem Wasser halt eben erfüllen.
Ja, sehr cool. doch, auf jeden Fall. Und das ist auch wichtig, dann auch mal so einen Beweis zu haben. Und das ist natürlich dann auch besonders cool, wenn man dann da noch zufällig so ein Kamerateam hat. Dann kann man es auch immer wieder so als Beweis für sich selbst oder was weiß ich herholen, dass man ja da eben doch die Sachen richtig macht und da hohen Ansprüchen gerecht wird und so weiter. Also gegen die Hater sozusagen. Gibt es eben abgesehen von der Schaluppe als Spielort und so weiter, habt ihr da noch weitere Ideen, wie man das, den Freiraum Wasser so nutzen könnte und nutzbar machen könnte? Oder konzentriert ihr euch auf euer Floßprojekt?
Also erstmal versuchen wir, die Schaluppe so gut zu nutzen wie möglich. Dadurch, dass wir halt eben diese Fläche haben und wir die komplett frei bespielen können, von Kino, Lesung, Konzerte, Yoga, ja, letztendlich, wir können alles darauf machen, was auf der Schaluppe passt. Gibt natürlich auch andere Ideen. Also ne, man könnte auch mal eine Sauna auf dem Wasser bauen oder vielleicht mal einen schwimmenden Garten. Wäre ja auch irgendwie was Witziges, wenn man mal so eine kleine Gartenanlage auf einem Ponton baut. Aber da haben wir jetzt aktuell kein Projekt, was wir jetzt nochmal stärker verfolgen. Es gibt auch verschiedene Projekte in Hamburg, die halt eben auch so in die Richtung arbeiten, wo es dann aber eigentlich eher so um das Sein auf dem Wasser oder halt eben ja die Nutzung von einem alten historischen Boot im Vordergrund steht. Aber wir sehen schon, dass die Sehnsucht nach Wasser sehr groß ist. So, das sieht man neben den leuchtenden Augen, wenn die Menschen bei uns waren. Auch vielleicht irgendwie nach dem Wunsch aus dem Wasser zu leben, wie auf dem Hausboot oder dergleichen.